Also hier steht es wirklich schwarz auf weiß. Es geht darum, dass man Geld bezahlt, um Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger zu nehmen, die dort anwesend sind, die man dort trifft und mit denen man in entspannter Atmosphäre am Tegernsee ins Gespräch kommen kann.
Wie war die Reaktion? Wie hast du dich gefühlt, als du gemerkt hast, du bist da an einem ganz, aber Daniel und Louis hatte auf einem ganz großen, auf einer Spur zu einem ganz großen Ding eigentlich, was ja wirklich die Regierung erschüttern kann und also eigentlich auch zum Rücktritt führen müsste von Wolfram Weimer. Wie fühlt sich das an? Ist ja wie ein Jackpot, oder?
Ich finde das natürlich großartig und das ist der Grund, warum ich Journalist geworden bin. Es macht Spaß, es ist spannend, ja. Natürlich auch in einer gewissen Rücksichtslosigkeit und mit einer gewissen Aggressivität als Journalist gegen die Macht, gegen die Bundesregierung, als Underdog David gegen Goliath anzuagieren. Wenn da jemand 80.000 Euro zahlt, insgesamt ist das ein Millionengeschäft, dann geht dieses Geld direkt in seine Tasche. Unter der Hand wird auch gerade noch gesagt, das haben wir auch recherchiert, dass wahrscheinlich sogar noch Friedrich Merz kommen soll. Und diese Zugänge zur Politik, die er als Minister, als Staatsdiener gewinnt, verkauft er privat gegen Geld weiter. Das ist die Recherche.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen und sehr exklusiven, spannenden Folge. Marc spricht mit, heute mit dem Chefredakteur von Apollo News, Max Mannhardt. Hallo, Max.
Freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Du, ich danke dir. Erstens natürlich, dass du so kurzfristig Zeit hattest und natürlich für eure unglaubliche Arbeit, weil euch ist ja ein richtiger journalistischer Coup eigentlich gelungen, nämlich der Skandal um Staatsminister Wolfram Weimer. Also vielleicht möchtest du kurz das Publikum abholen, die es noch nicht gehört haben, weil es kam in den alternativen Medien, es kam auf X, aber ich glaube so groß im Mainstream kam nicht viel rüber. Was ist mit dem Kultur- und Medienminister Wolfram Weimer denn passiert? Was habt ihr aufdecken können?
Ja, also mein Kollege Daniel Gräber, der das wirklich maßgeblich recherchiert hat, dem ist das wirklich gelungen, da ziemlich spektakulär was rauszufinden. Wir haben nämlich Dokumente, interne Dokumente dieser Wolfram Weimer Media Group, also des Unternehmens von Staatsminister Wolfram Weimer. Und diese Dokumente, die zeigen wirklich schwarz auf weiß. Und so in dieser Deutlichkeit hätte ich das niemals gedacht, dass das da drin steht. Schwarz auf weiß, was das wahre Geschäftsmodell dieses Unternehmens ist. Nämlich den Zugang zu Mitgliedern der Bundesregierung, also zu Ministern und anderen Spitzenpolitikern, gegen wirklich enorme Geldsummen zu verkaufen. Also da kannst du Pakete kaufen, zum Beispiel das Mont Blanc-Paket für bis zu 80.000 Euro. Und dann kannst du dort an einem exklusiven Abendessen mit Bundesministern teilnehmen. Und das ist der Hammer, in einer dieser, das sind Verkaufsfolien, die sich an solche Unternehmen richten, steht drin, du kannst dann gegen Geld, es ist ein wörtliches Zitat, Einfluss auf politische Entscheidungsträger nehmen.
Das Zugspitze-Paket kostet 40.000 Euro plus Mehrwertsteuer, ist schon ein ganz stolzer Preis. Wenn wir noch 20.000 Euro drauflegen, wird die Summe noch stolzer. Dann landen wir beim Mont-Blanc-Paket. Da habe ich wieder die Teilnahme eines Vorstandes und Geschäftsführers an der exklusiven Executive Night. Und es kommt aber noch dazu, und das wird jetzt besonders interessant, eine Besprechungslounge für vertrauliche Gespräche.
Na, also das ist eigentlich ist es schwarz auf weiß sozusagen ein Bilderbuch Korruption, ja, was wirklich in diesen Dokumenten belegt ist. Und das Dramatische daran, was es nochmal verstärkt, ist, dass Wolfram Weimer dieses Geschäft jetzt weiter betreibt, während er in der Regierung ist als Staatsminister und, anders als er die Öffentlichkeit hat Glauben machen wollen, weiter 50% der Geschäftsanteile an diesem Unternehmen hält. Die andere Hälfte gehört seiner Frau. Das heißt, wenn da jemand 80.000 Euro zahlt, insgesamt ist das ein Millionengeschäft, dann geht dieses Geld direkt in seine Tasche. Und natürlich im kommenden Jahr sollen da vier Bundesminister auftreten. Und unter der Hand wird auch gerade noch gesagt, das haben wir auch recherchiert, dass wahrscheinlich sogar noch Friedrich Merz kommen soll. Und diese Zugänge zur Politik, die er als Minister, als Staatsdiener gewinnt, verkauft er privat gegen Geld weiter. Das ist die Recherche.
Ja, das hat natürlich mehr wie ein Geschmäckle. Ja, es fühlt sich ein bisschen an wie so der Ausverkauf der Demokratie, beziehungsweise so ein Selbstbedienungsladen, ne? So hier Ramsch-Warenladen. Ihr könnt einen direkten Draht zu dem und dem Minister haben. Ich war ja selbst auch schon zweimal auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel, da findet das Ganze ja statt. Und interessanterweise, oftmals ist es so, dass praktisch die Speaker auf diesen Bühnen, die kein Mensch kennt, natürlich Geld bezahlen, um dort aufzutreten. Dann gibt es aber auch sogenannte Kamingespräche oder auch so exklusive VIP Essen. Und da dachte ich damals schon, wie wird hier eigentlich Geld verdient? Ne? Weil also ich habe damals als Speaker kein großes Honorar bekommen, außer natürlich Kost und Logis. Und dann wollte ich mit einem sehr bekannten deutschen Politiker auch zu diesem Event gehen, zum Kamingespräch, wo er sogar selbst dieses Gespräch geführt hat. Und ich wurde abgewiesen, weil ich nicht den richtigen Ausweis hatte. Und da hat mir dann jemand zugesteckt, ja, da kommen nur die rein, die damals praktisch Geld dafür bezahlt haben. Und da dachte ich schon, ach, das ist das Geschäftsmodell. Also es gibt schon länger, als er Minister ist. Es ist nicht ein neues Modell, sondern es wird wahrscheinlich schon seit Jahren so gehandhabt. Die Frage ist natürlich, die ich mir gleich gestellt habe, erstens, weil er natürlich ein Big Buddy ist mit Kanzler Merz. Ist er deswegen Minister geworden? Ne? Könnte ja sein, dass praktisch eine Hand wäscht die andere. Und zweitens frage ich mich natürlich, erstens, wissen die Politiker, dass da Geld bezahlt wird? Und vielleicht kriegen die ja auch ein Honorar. Ne? Also habt ihr da irgendwas in Erfahrung bringen können oder vielmehr Daniel Gräber?
Da sprichst du jetzt genau die Fragen an, die wir jetzt gerade recherchieren und die jetzt wirklich im Raum stehen und worum es wirklich geht. Du hast recht, die Weimar Media Group, du hast ja eine spannende Geschichte erzählt, hat schon immer so einen merkwürdiges Geschäftsmodell gehabt, also ein schmieriges Geschäftsmodell. Ne? Nur mit diesem Wechsel eben ins Ministeramt, da wird dieses Geschäftsmodell von schmierig, von vielleicht unseriös, von merkwürdig zu Korruption, Vorteilnahme. Und wir haben jetzt auch schon eine Strafanzeige gesehen. Und ich denke, das ist auch nicht unrealistisch, dass man auf diesem Gebiet dass da was passieren wird. Diese Fragen sind offen, das ist richtig, wie genau das funktioniert hat. Man muss sagen, das Verhältnis von Friedrich Merz zu Wolfgang Weimar ist eng. Also deswegen ist es auch eine Affäre Friedrich Merz geworden. Ist extrem eng, er ist der engste Vertraute von ihm innerhalb der Bundesregierung. Und das ist ganz witzig, die Frau von Wolfgang Weimar hat diesen Ludwig Erhard-Gipfel mal als die Keimzelle dieser Bundesregierung bezeichnet. Und das stimmt. Also dieser Gipfel ist die Keimzelle der Bundesregierung.
Kann ich bestätigen, ja.
Und Wolfgang Weimar ist Staatsminister geworden, weil Friedrich Merz ihm dankbar ist, sagen wir mal. Er ist ihm dankbar für das, was da alles passiert ist. Ich denke, da wird auch noch viel rauskommen, was da alles passiert ist. Aber aus Dankbarkeit, und das ist der Punkt, ist er dann Minister geworden. Und wegen dieser ganzen Geschichte hat er jetzt auch das Gefühl, das ist jedenfalls mein Eindruck, dass jetzt sozusagen der Zeitpunkt ist, dass mal was zurückfließt an ihn, ja.
Also das klingt nach Filz, Vetternwirtschaft und tatsächlich Korruption. Es ist undenkbar eigentlich. Sind wir eigentlich in einer Bananenrepublik angekommen? Also ist die Demokratie eigentlich zum Verhökern verkommen? Also was ist da dein Eindruck, wenn du sowas als junger Journalist liest und siehst und wenn ihr sowas recherchiert in Erfahrung bringt?
Also ich denke, das ist genau die Frage, die du auch stellst. Es ist ein Vorgang, der wirklich in Deutschland gerade undenkbar ist. Also ein großer Vorteil, den ja wirklich die deutsche Demokratie hatte und der deutsche Staat hatte, ist, dass wir wirklich vollkommen korruptionsfrei sind. Also wirklich, da sind wir, denke ich, oder haben wir jedenfalls gezählt zu wirklich den Top-Ländern der Welt, was wirklich die Trennung von diesen Dingen angeht, von Korruption, von einfach auch dieser Idee, dass man saubere Geschäfte machen muss und so weiter, die Ideale des ehrbaren Kaufmanns und so. Also das ist ja durchaus sehr deutsch eigentlich, würde ich jedenfalls sagen. Ja. Und da fällt Wolfram Weimar total raus. Also das gesamte Geschäftsgemann ist unseriös. Aber wie gesagt, es wird jetzt mehr und man kann das nicht mehr auseinanderdividieren. Und das ist mir auch mal wichtig zu sagen, weil es gibt ja dann immer so Geraune über Wolfram Weimar, es gibt viele Skandälchen und so. Das ist keine Petitesse, ja. Es geht darum ein Millionengeschäft. Das ist ein Millionengeschäft mit der Macht, das er da betreibt. Und wenn er das 4 Jahre jetzt betrieben hätte als Staatsminister im Amt, dann wäre er als sozusagen Staatsminister hätte er einen Nebenverdienst gehabt in Millionenhöhe. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Und deswegen, das ist der Punkt, ja. Und das ist übrigens auch der Punkt, warum er das nicht kaschiert, ja. Weil man würde ja eigentlich denken, das könnte man vielleicht riechen, dass einem das auf die Füße fällt. Und dann wird ja gesagt, ja, warum hat er sich denn da nicht zurückgezogen? Warum riskiert man da diesen Eindruck nicht sauber? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was die Kollegen da noch nicht ganz verstehen an der Geschichte. Ich glaube, das war Wolfram Weimar schon klar, dass das ein Risiko ist. Und er ist jetzt aber deswegen eingegangen, weil es schlichtweg um solche Summen geht, dass man da manchmal eben drauf verzichtet. Ja, deswegen regelt er da so hart am Wind, weil es da wirklich echt um riesige Einkommen geht, die er auch als Minister, also als Staatsdiener niemals bekommen kann, ja.
Ja, also es zeigt auch ein bisschen diese Hybris, diese Arroganz der Macht vielleicht, nach dem Motto, mir kann keiner was, weil er ist ja, ihr habt eine super Doku dazu gemacht, ich werde die auch unten verlinken, unbedingt sehenswert, wirklich sehr, sehr gut recherchiert, richtig investigativ und mit Daten und Fakten und man hat es ja schon gesehen bei diesem Skandal um der European, wo er praktisch Leute hat schreiben lassen, die nie für ihn geschrieben haben. Kleine Side Note übrigens, ich habe mich dort auch entdeckt als Autor, war mir auch neu, kein Spaß, ja. Fand ich ganz lustig, dass dann auch mit mir da geworben wurde oder dass halt viele, also wirklich, da war ja von Rang und Name weltweit waren ja auf einmal Autoren da, die das nicht mal wussten und die völlig überrascht waren. Das spricht ja schon mal für kein seriöses Gebaren, wenn man sozusagen weiß nicht, was man damit machen wollte, ob man da irgendwie eine Reputation erzeugen wollte oder Anzeigen verkauft hat, um zu sagen, guck mal, da hat Bill Clinton schon was geschrieben oder wer auch immer, ja. Und dann jetzt ein paar Wochen später kommt diese Bombe heraus, die ihr recherchiert habt. Also irgendwas scheint ja nicht zu stimmen. Und er hat ja auch gesagt, in dieser Dokumentation hat man ja auch herausgestellt, dass er ja praktisch offiziell gesagt hat, er ist von dem Geschäftsmodell zurückgetreten oder er ist nicht mehr im aktiven Geschäft tätig, aber ihr zeigt es dann schön auf, er ist im Unternehmensregister noch als 50-prozentiger Teilhaber neben seiner Frau hinterlegt und wird dann natürlich auch daran partizipieren. Also da frage ich mich natürlich, wie kleingeistig kann man denn sein, nicht zu wissen, es kommt ja irgendwann raus. Man kann ja das recherchieren, er muss ja irgendwann diese Einnahmen auch dann veröffentlichen als Politiker. Also hat er das nicht gewusst oder hat er gedacht, er steht über dem Gesetz? Was ist dein Eindruck oder habt ihr da irgendwas erfahren
können? Also es ist eine Mischung aus Größenwahn. Er denkt eben, also ich denke schon, dass er davon ausgegangen ist, dass er so eine Nähe zu Friedrich Merz hat und dort so tief verwurzelt ist. Er sitzt ja auch direkt im Kanzleramt als Staatsminister, dass er dachte, er kann sich schon sehr viel erlauben. Der Schutz dort dieses Amtes, dieser Machtstellung ist groß. Und das ist auch seine Art zu denken. Er ist kein Medienunternehmer in dem Sinne, dass seine Medien irgendwie relevante Reichweiten hätten oder eine Bindung hätten zu ihren Lesern oder tatsächlich Skandale aufdecken würden. Er ist ein Architekt, er ist ein Händler mit Kontakten. Das ist seine Welt. Und ich denke, er geht davon aus, dass durch diese Nähe, durch diese Verdrahtung und Vernetzung, auch es gibt ja auch viele renommierte Medien, die da Medienpartner sind beim Ludwig-Erhard-Gipfel, dass ihn das in gewisser Hinsicht unangreifbar macht und dass die Welt so funktioniert, dass man alles so ein bisschen im Hinterzimmer immer abdealen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen seine Weltsicht. Ich glaube, damit fliegt er auch gerade auf die Fresse. Und der andere Aspekt ist aber eben das, was ich auch gerade gesagt habe. Es geht eben um so viel Geld, dass man da nicht so eben einfach drauf verzichtet und dass man eben auch bewusst ein gewisses Risiko einfach auch eingeht, weil man darauf einfach nicht verzichtet, auf solche Gelder.
Ja, also es wurde immer als das deutsche Davos sozusagen tituliert, der Ludwig-Erhard-Gipfel. Und ich war ja live dabei, Zammer, und es ist wirklich die ganze Hot-Volée eigentlich da aus Wirtschaft und Politik, die dann natürlich dann auch zusammensitzen und essen und Gespräche führen und so weiter. Das ist ja erstmal nichts Verwerfliches, aber wenn es natürlich dann so vermarktet wird, auch mit den Kontakten und so, dann ist es schon fragwürdig. Wie war denn die Reaktion? Also ihr habt ja wahrscheinlich vorab, denke ich mal, Wolfram Weimer versucht zu kontaktieren, auch die Weimar-Gruppe und so weiter. Was war denn da das Feedback?
Also uns wurde gar nicht geantwortet, von Wolfram Weimar auch nicht, auch selbst gar nicht. Es gibt jetzt erste Stellungnahmen der Weimar Media Group gegenüber der Berliner Zeitung, die da auch sehr gut zugeschrieben hat. Und dort ist es wirklich spektakulär. Also es wird nichts abgestritten, also die Echtheit der Dokumente, die Vorwürfe, die Zitate, nichts wird abgestritten. Also das kann man als Bestätigung lesen, aber dann kommt plötzlich der Vorwurf, so wird einfach so aus dem Hut gezaubert, AfD.
What? AfD. Was hat jetzt die AfD damit nicht zu tun, dass ihr das recherchiert habt?
Absolut gar nichts. Absolut gar nichts, aber es fühlt sich an, über die AfD zu reden oder die Weimar Media Group. Ja. Und genau, und was dahinter steht, und das ist für mich wirklich empörend, das ist so ein Skandal, ist die Logik, die die Weimar Media Group versucht, in die Welt zu tragen und damit auch versucht, Medien unter Druck zu setzen, dass sie nicht über diesen Fall berichten, ist eben die Idee der Brandmauer. Und dass wir jetzt, das muss man sich mal vorstellen, wegen der Brandmauer nicht mehr über eine Korruptionsaffäre reden dürfen oder berichten sollen. Oder dass Wolfram Weimar durch seine Abwehrstellung innerhalb der Brandmauer, durch diesen Verteidigungskampf gegen die AfD, dass ihn das offenbar legitimieren soll und würde, also sozusagen solche Dinge zu drehen, ja. Und das finde ich schon absolut empörend, diese Reaktion. Und die andere Reaktion, die kommt von der Bundesregierung, wurde auch thematisiert in der Bundespressekonferenz. Und dort versucht man die Abwehrstrategie allen Ernstes zu fahren. Der Sprecher ist auch sehr ins Stottern gekommen. Aber dann zu sagen, ja, Wolfram Weimar hat mit der Weimar Media Group ja gar nichts mehr zu tun. Ja.
Oh, das wird Ihnen auf die Füße fallen.
Das wird Ihnen eben auf die Füße fallen, das glaube ich auch.
Also die wird nicht. Ei. Ja, also euch ist ja wirklich, wie gesagt, ein Riesending gelungen als junges Medium. Ja. Apollo News ist ein paar Jahre erst alt. Ihr habt natürlich viel Gegenwind bekommen. Ihr seid ein neues Medium. Ich darf sagen, du bist 24 Jahre jung. Bist wirklich. Um Gottes Willen, ich habe dich älter gemacht. Tut mir leid. Ja, du, ich bin ja erst 26, deswegen alles gut. Also, Fakt ist, Ich habe euch ja kennenlernen dürfen. Es ist eine unglaublich dynamische, junge, motivierte Truppe. Und das ist natürlich, also wirklich Chapeau, euch ist da ein riesen Ding gelungen. Davon träumt natürlich jeder Journalist. Und was mich jetzt aber gewundert hat, gestern, als es dann so rauskam, ich habe dann eure Doku gesehen, ich habe deinen Tweet gesehen, auch gleich repostet und so weiter und auch gleich einen Short dazu gemacht. Dann habe ich natürlich geguckt, was schreiben denn die anderen investigativen Medien wie Spiegel, Stern und so weiter, ne, die auch gerne sich früher das immer so auf die Fahne geschrieben haben, der Politik auf die Finger zu klopfen. Und dann hat man nur eins gesehen, nämlich nichts. Ich meine, wie absurd ist das bitte? Ist es dann auch die Brandmauer zu euch? Weil ihr werdet ja oftmals stigmatisiert als die Bösen und ihr seid irgendwie, ihr werdet auch rechts und so weiter. Also hatte ich das gewundert, weil normalerweise müssten die doch genau auf den Zug aufspringen und sagen, hey, Chapeau, Jungs, dass ihr das rausbekommen habt und wir müssen jetzt sofort der Politik sozusagen auf die Finger klopfen und sie zur Rechenschaft bitten.
Ja, vielen Dank erstmal für deine Unterstützung dabei. Gerne. Ja, es ist so ein bisschen, glaube ich, das sind zwei Dinge. Das eine ist, die, wie du gesagt hast, Brandmauer zu uns, dass man sagt, es kommt von den Falschen. Es kommt von den Falschen, dann berichten wir nicht drüber. Was natürlich ein irres Verständnis, brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden, wie absurd das ist. Ja. Auch welche Arroganz übrigens, das ist gegenüber den eigenen Lesern, dass man der Meinung ist, ich wäre der Richter darüber, ich als Journalist wäre der Richter darüber, zu entscheiden, welche Informationen meine Leser sehen dürfen und welche nicht. Also das finde ich schon ein Größenwahn und eine Arroganz und Verachtung gegenüber dem Leser, die ich erschreckend finde, weil unsere Information ist nicht die Öffentlichkeit zu lenken oder zu erziehen, ja, sondern einfach die Information, die wir gewinnen, öffentlich zu machen. So, das ist unser Job. Das ist, glaube ich, Punkt 1. Und Punkt 2 ist durchaus eben auch diese enorme Vernetzung des Wolfram Weimer in viele Redaktionen, der da sicherlich gerade im Hintergrund versucht, alle möglichen Kontakte in die Waagschale zu werfen, um diese Story klein zu halten. Ich habe mich sehr gewundert, es hat sehr lange gedauert. Am Anfang war ganz lange gar nichts. Das fand ich schon echt bemerkenswert, weil eben diese Geschichte so klar ist. Es sind einfach Dokumente, ja, die kann man finden, wie man will, dass sie echt sind, dass sie da sind. Das ist total klar, das kann niemand bestreiten. Aber vielleicht als positiven Ausblick, jetzt bricht es langsam durch. Also wir sind jetzt Dienstagnachmittag. Es kommen jetzt Artikel. Also es ist in der über dpa gelaufen, bei Bild, bei Welt, in der Süddeutschen. Es ist jetzt im Stern, auch im Stern relativ scharf kommentiert, mit dem Wort Rücktritt schon auch konnotiert. Markus Söder ist von Wolfram Weimer als direkte Reaktion dieser Recherche abgewichen. Markus Söder hat jetzt gesagt, dass alle Verbindungen zum Ludwig Erdköpfel jetzt auf den Prüfstand gestellt werden. Und da gibt es ja massive Staatsförderung vom Bayerischen Land. Und Markus Söder ist auch Schirmherr dieses Ludwig Erdköpfel.
Ja.
Also die politische Abwärtsbewegung hat begonnen. Deswegen denke ich, dieser Skandal bricht jetzt durch. Auch wenn man gesehen hat, mit welcher Macht versucht wird, ihn klein zu halten. Ich glaube, er bricht jetzt durch. Und er wird für Wolfram Weimer auch nicht aufzuhalten sein.
Ja, sehe ich auch so. Ich habe nur gesehen, SZ, der Link von Ihrem Artikel, der war dann irgendwann weg. Also den haben sie wieder gelöscht irgendwie. Werdet ihr denn auch dann honoriert? Schreiben dann die Kollegen irgendwie beim Spiegel oder Stern, ja, hier die junge Medienportal, oder geht's nur mit einem Seitenhieb irgendwie rechten oder irgendwie sowas?
Also es ist gemischt, muss man sagen. Einige Medien haben uns sehr fair und auch ohne Begleit, also einfach gesagt, Apollonius hat berichtet, also zum Beispiel Politico, Springer Medien, cool. Auch der Stern, auch die dpa, haben uns herzitiert, aber in vielen Fällen sieht man eben auch gar nicht. Also das krasseste Beispiel ist der Tagesspiegel, der hat diese dpa-Meldung genommen, die bringen ja dann alle Medien, und hat die dpa-Meldung genommen und dort einfach aus der dpa-Meldung Apollonius rausgestrichen, dass da steht, Markus Söder hat, also das, was ich gerade erzählt habe, hat sich da zurückgezogen in Reaktion auf Medienbericht. Ja, also ohne zu sagen, was die sind und von wem.
Ja.
Und das ist natürlich schon, da sieht man natürlich, ja, das ist, empfinde ich wirklich als sozusagen nieder, als wirklich, wirklich sehr merkwürdig und sehr unkollegiales.
Armselig. Aber ganz ehrlich, für mich als mündiger Bürger und Leser und Verwerter von Medien ist es auch eine intellektuelle Beleidigung natürlich, weil im Endeffekt, Max, immer mal ehrlich, mir ist es scheißegal, ob die Taz oder Apollo News oder die FAZ so einen Skandal herausfindet. Ich will's wissen, ja, weil dafür ist ja die Journalie, dafür sind ja die Medien da, dass sie praktisch noch ein Gegengewicht geben zur Politik, die vierte Säule im Staat und so weiter. Und deswegen verstehe ich das auch gar nicht, diese Grabenkämpfe, sondern ganz im Gegenteil, ich würde einfach sagen, genial, dass ihr es gefunden habt. Apropos, wie seid ihr drauf gekommen? Wurde euch was zugespielt? Hattet ihr einen Whistleblower? Gab es Insider-Informationen?
Also, wir sind so drauf gekommen, dass es vor ein paar Wochen gab es ja diese Skandälchen, sage ich mal, mit den Plagiaten und mit den Autoren und so. Und nun ist es ja so, wir sind ja selber im Mediengeschäft tätig und man kann, und wir müssen uns ja auch finanzieren, so an den schwarzen Zahlen arbeiten. Und da hat man ja ein Gefühl davon, wo entstehen welche Summen, wie kann man Geld verdienen mit was. Und ein Punkt ist, dass man sieht, diese Weimar Media Group, diese sogenannte, die Medien dieser Gruppe haben keine Reichweite, keine Auflage. Mhm. Und damit kann man keinen Umsatz machen. Die Weimar Media Group insgesamt aber hat eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Also ist erstmal die Diskrepanz, die einem da auffallen kann. Und was einem auch auffallen kann, ist so ein bisschen die Fragestellung, warum eigentlich verwendet Wolfram Weimar so viel Energie darauf, über 10 Jahre der Welt glauben zu machen, er hätte ein großes Medienunternehmen, obwohl er keins hat. Was ist da denn wirklich der Sinn davon? Ist das wirklich nur Eitelkeit?
Ja.
Das war so der Ausgangspunkt dieser Recherche. Und dann haben wir mit vielen Leuten gesprochen. Und dann kommt man natürlich sehr schnell auf diesen Ludwig-Erhard-Gipfel als eigentliches Zentrum des Geschäftsmodells. Und dann haben wir tatsächlich unter falschem Vorwand, also mit einer Legende, das kann man auch sich in dieser Doku angucken, ist sehr lustig, dort angerufen und uns einfach mal als interessiertes Wirtschaftsunternehmen ausgehört und da ein bisschen rumgebohrt und so. Und dann ist es uns gelungen, da die Dokumente zu bekommen. Ja. Also so ging das eigentlich. Ist eigentlich lustig, wie du vorhin schon gesagt hast, weil es eigentlich eine klassische Spiegelgeschichte oder so ist.
Ja, eigentlich schon, ja. Oder Wallraff. Irgendwie so, in der Richtung. Genau. Wie war die Reaktion? Wie hast du dich gefühlt, als du gemerkt hast, du bist da an einem ganz, oder ihr, Daniel und du, ist halt auf einem ganz großen, auf einer Spur zu einem ganz großen Ding eigentlich, was ja wirklich die Regierung erschüttern kann und also eigentlich auch zum Rücktritt führen müsste von Wolfram Weimar. Wie fühlt sich das an? Ist ja wie ein Checkpot, oder?
Absolut. Also für uns ist es natürlich toll. Und da muss ich auch mal sagen, ne, viele Journalisten haben ja so ein komisches Berufsethos. Die sagen ja, also das ist immer Kampagne. Das ist ja schon an so einem Wort. Ja, wir müssen immer so ein bisschen gucken, was ist super seriös, was sagt die Pressestelle. Ja, lieber mal abwarten, lieber mal gucken, was der sagt. Und dann geselle ich mich so dazu. Das ist ja viel, was viele Journalisten so als gefühlsmäßigen Bezug zu ihrem Beruf haben. Und da muss ich sagen, ticken wir vollkommen anders, weil ich finde das natürlich großartig und das ist der Grund, warum ich Journalist geworden bin. Es macht Spaß, es ist spannend, ja. Natürlich auch in einer gewissen Rücksichtslosigkeit und mit einer gewissen Aggressivität als Journalist gegen die Macht, gegen die Bundesregierung, als Underdog David gegen Goliath anzuagieren, ja. Und das ist, finde ich, nichts Verwerfliches, wo man sagt, das ist eine Kampagne oder so, ja. Sondern das macht Spaß. Also ich fühle mich wohl in dieser Rolle. Aber es ist vor allen Dingen, glaube ich, auch so das Wesen von Journalismus. Man muss ja sagen, ein großes Vorbild, das man als Journalist in Deutschland haben kann, ist ja Rudolf Augstein. Und Rudolf Augstein war ein Linker, also politisch ganz anders getickt als ich. Aber Rudolf Augstein hat einen wirklich wichtigen Beitrag geleistet zum Entstehen der Demokratie in Deutschland, weil er eine Politik der gnadenlosen Machtkritik in dieser Adenauer-Ära verfolgt hat. Und man sagt ja immer, Spiegel als Sturmgeschütz der Demokratie. Aber dieses Sturmgeschütz, das war immer gerichtet auf das Bundeskanzleramt. Das war immer gerichtet auf die Regierung. Und sozusagen so in dieser Tradition, in diesem Vorbild, da sehen wir uns halt irgendwo verpflichtet. Und deswegen natürlich fühlt sich das erstmal großartig an. Und ich hoffe, dass dieser echte Skandal, das ist wirklich Korruption, auch entsprechend dann durchschlagen kann jetzt.
Ja, das kann ich auch hoffen und ich würde jetzt schon mal jedem Zuschauer sagen und empfehlen, schaut nicht nur die Doku an, sondern teilt sie und teilt auch dieses Video, damit so viele Menschen wie möglich darüber informiert werden, weil das ist unsere Regierung und das sind eigentlich unsere Angestellten und was da passiert ist, ist wirklich unfassbar. Ich dachte beim Lesen und beim Anschauen der Doku tatsächlich, wir sind eigentlich in der Bananenrepublik angekommen und deswegen erodiert ja auch das Vertrauen in die Demokratie, in die Parteien und so weiter. Aber es ist klar, wenn solche Personen sich so bereichern mit ihren Kontakten, hat es natürlich, wie gesagt, absolut ein Geschmäckle. Was glaubst du denn, wie wird's weitergehen? Mir ist klar, er müsste eigentlich zurücktreten, aber wir wissen auch in den letzten Jahren, egal ob Andreas Scheuer oder wie sie alle heißen, Politiker treten nicht mehr zurück. Ja, also wie wird's weitergehen? Hat dieser Skandal die Macht, dass Wolfram Weimar vielleicht entlassen wird, beziehungsweise könnte das vielleicht sogar die Regierung Merz, die ja schon wackelt, irgendwie zum Scheitern bringen?
Also ich habe, interessante Frage, ich habe mit vielen, natürlich auch, sag ich mal, ich nenne jetzt keine Namen, aber mit vielen Journalisten über diese Affäre gesprochen, die wirklich alt gedient sind, die lange Erfahrung haben in dem. Und die haben alle gesagt, toll und so, und das 100% tritt er zurück. 100%? So, und dann haben die, dann aber, ja, das ist sozusagen der Einwand, hat einer gesagt zu mir, ja, aber ich muss sagen, ich bin auch sozialisiert in einer anderen Zeit. Ja? Und früher wäre man davon für zu 100% zurückgetreten. Jetzt ist irgendwie so, es tritt keiner mehr zurück. Und dahinter steht übrigens auch diese Brandmauerlogik, ja, also diese Logik des aufgesplitterten Öffentlichkeit, ja, das ist, wir sind so Grabenkämpfen, ja, wo sozusagen die Klarheit der Öffentlichkeit und diese Klarheit auf Skandale zu blicken einfach erodiert ist. Und wir tatsächlich den Effekt haben, dass niemand mehr zurücktritt. So, das ist so ein bisschen die Zwickmühle. Ich persönlich, wenn ich mich festlegen möchte, ist aber vielleicht meinem jugendlichen Überschwang geschuldet. Ich würde glauben, dass er dafür noch zurücktreten muss, weil er zum Problem wird und weil wir ja auch sehen, dass jetzt Markus Söder so von ihm abrückt in der Öffentlichkeit. Das ist schon, das kommt nicht von ungefähr. Und Markus Söder ist, glaube ich, einfach nur ein bisschen schneller dabei, die Zusammenhänge zu verstehen als vielleicht Friedrich Merz. Also deswegen, ich denke, es wird richtig eng. Es gibt jetzt gerade auch, wie gesagt, einen Kommentar im Stern erschienen, der Stern des Medienpartners Ludwig Erdegipfels, und in dem ist schon ziemlich klar, dass eigentlich so ein Rücktritt kaum mehr zu vermeiden ist.
Das ja, sehe ich auch so.
Ja. Und deswegen, ich glaube, es wird jetzt schon, es hat lange gedauert, ne, es wurde viel versucht, aber ich glaube, es wird jetzt richtig, richtig eng für Wolfram Weimer, weil der Punkt ist, es ist nicht zu argumentieren, es ist nicht zu verteidigen. Die einzige Hoffnung, die er haben kann, ist, dass der Skandal runterkocht, dass er irgendwie nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Nee. Aber argumentieren, zu verteidigen, ist es nicht, was da passiert ist.
Ja, also umso wichtiger ist, dass diese Nachricht rauskommt. Absolut. Ja, also umso wichtiger ist, dass du, lieber Zuschauer, dieses Video teilst, ne? Und wenn du noch neu hier bist, gerne auch ein Abo da lassen, damit wir noch sichtbarer werden bei noch mehr Menschen natürlich und auch bei Apollo News. Ne? Ich werde unten auch euren YouTube-Kanal natürlich verlinken. Und wenn ihr wirklich solche jungen, engagierten Journalisten unterstützen wollt, ja, gibt's auch Möglichkeiten, kann ich nur empfehlen, weil wir brauchen einfach die Suche nach der Wahrheit. Wir brauchen solche Trüffelschweine, die auch mal der Politik auf die Finger schaut, weil ansonsten Klaköre der Politik brauchen wir nicht in den Redaktionsstuben, und die haben wir ja zuhauf leider in den letzten Jahren gehabt. Und ihr seid euch ja auch immer wieder Anfeindungen ausgesetzt gesehen. Ne? Also egal, ob jetzt irgendwie von Nachbarn in eurem Viertel, in eurem Kiez oder auch von anderen Redaktionsstuben. Fakt ist ja, ihr seid einfach jung und innovativ und auch mutig. Und wir brauchen einfach dieses Schwert der Wahrheit, der auch dann mal vielleicht in die unangenehmen Themen geht. Da kann ich nur sagen, Chapeau, bitte weiter so. Jetzt natürlich, was mich gewundert hat, eigentlich müsste das ja ein gefundenes Fressen sein für zum Beispiel die Grünen oder auch vor allem für linke Politiker, die der CDU ein Dorn im Auge sind. Aber das Thema wird, glaube ich, kaum oder ganz, ganz wenig aufgegriffen von derer Seite. Normalerweise, wenn da was wäre, hätten sie sich schon längst überschlagen. Und bei Spahns Maskendeal, ja, wochenlang wurde da auf X von allen Kanälen Paste and Copy gemacht. Und hier auch wieder die Ruhe im Wald, also man hört fast gar nichts. Wie kannst du das erklären, weil es auch wieder vom falschen Absender kommt?
Ja, sicherlich, natürlich vom falschen Absender. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Es ist übrigens ganz spannend, jetzt hat es vorhin die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag der Linkspartei geteilt.
Okay.
Jede Linkspartei, die uns übrigens hier vertreiben will und uns bekämpfen,
genau,
die Tasten treten will.
Aber ich habe es gesehen, aber ihr wurdet nicht genannt.
Wir wurden nur nicht gesagt, genannt, aber das ist okay. Genau. Wir wurden nicht genannt, aber sie hat immerhin diesen Skandal aufgegriffen. Die FDP fordert den Rücktritt von Wolfram Weimer. Die AfD natürlich auch. Also das heißt, ich glaube, es gibt schon einen Aufstieg dieses Themas. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Und man kann ja nur sagen, ich muss es ja auch mal so sagen, ne? Wie du ja auch gesagt hast, du warst beim Ludwig-Erhard-Gipfel. Du und ich bin ja Ludwig-Erhard-Fan. Also es gibt
absolut
viele Journalisten, die jetzt so viel eigentlich sagen würden, toll, dass es einen Ludwig-Erhard-Gipfel gibt, die so sehr sagen würden, naja, guck mal, die Wirtschaft braucht doch eine Stimme in der Politik. Das ist doch toll, dass da mal Wirtschaft auch auf Politik irgendwie, ja. Da bin ich eigentlich der, ja, also insofern stehe ich ja Wolfram Weimer irgendwie politisch nah. Aber der Punkt ist einfach, das ist keine politische Frage, das ist keine parteipolitische Frage, es ist eine Frage von Korruption. Da muss jeder aufstehen, und deswegen glaube ich und bin ich der Überzeugung, dass die gesamte Opposition, wirklich von der AfD bis zur Linkspartei, von den Grünen, ja, alle Oppositionsparteien, müssen hier sagen, einfach im Sinne der Machtkritik, im Sinne der Kontrolle der Regierung, müssen ja aufstehen. Und diese Frage ist insofern total unpolitisch. Ja, wie gesagt, ich verfolge damit ja auch überhaupt gar keinen Zweck. Was soll ich denn für einen Zweck verfolgen? Ich verfolge nur den Zweck, das öffentlich zu machen, weil es mein Beruf ist. Aber das hat keine politische Dimension. Deswegen bin ich mal gespannt, auch was da jetzt noch passiert.
Ja, absolut. Also ich würde auch plädieren, dass er hoffentlich zurücktritt. Und wie gesagt, er ist natürlich ein brillanter Rhetoriker, war ja auch oft in den Medien, in den Talkshows und so weiter und ist ja auch ein kluger Kopf, er ist nicht dumm, aber dass er da sozusagen über, ja, ich weiß nicht, die Gier selber fällt, ist wieder mal bezeichnend. Vielleicht auch nur die Spitze vom Eisberg. Wir wissen ja, dass der ein oder andere Politiker ebenfalls Dreck am Stecken hat, aber wie du es gesagt hast, ich glaube, der letzte Minister, der zurückgetreten ist, war tatsächlich Gutenberg, ne? Wegen
die arme Frau von den Grünen ist nochmal zurückgetreten bei der Ampel wegen der A-Flut.
Ah, genau, ja, ja,
mit Gendern dann Freigabe.
Ja, genau. Ja, tatsächlich, ja. Aber ansonsten an großen Ministern war es dann tatsächlich dann Gutenberg und das ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Und es war jetzt auch, wie gesagt, eigentlich, es war ein Plagiatsvorwurf bezüglich seiner Doktorarbeit. Und den hatte ich ja auch im Interview, ist ja auch ein kluges Kerlchen und so weiter. Aber ja, es ist, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin aktiv und ihr bleibt dran. Ich kann nur hoffen, dass die Politik jetzt ihre Konsequenzen zieht. Wir sehen ja, dass die CDU-Regierung mit Merz und SPD sowieso auf tönernen Füßen steht. Was ich so höre, ist das Ganze am Wackeln, ja, also nicht nur in der Jungen Union, sondern auch in der Basis und auch in der Bundestagsfraktion hat Merz sich viele Sympathien verspielt, der Frust ist unglaublich groß und meine Kanäle sagen mir, dass er 26 nicht als politisch überleben wird und die Brandmauer, vielleicht auch eine interessante Info für dich, ist bei denen intern auch schon abgehakt, weil sie wissen, mit der Brandmauer haben sie ihren eigenen Untergang besiegelt, wenn sie daran festhalten sollten. Mal gucken, ob es soweit kommt, wir werden sehen. Ich kann nur sagen nochmal, absolut Respekt, ich ziehe meinen Hut vor euch. Das war ein ganz, ganz großes Ding, das ihr da herausgefunden habt. Also auch ganz liebe Grüße an Daniel Gräber, der hier auch im Kanal schon zu Habeck-Files da war als Gast. Gerne auch mal dieses Video anschauen. Wir werden es hier oben verlinken und unten natürlich. Ja, was erwartest du sonst noch? Was kommt? Habt ihr noch andere spannende Sachen im Köcher, auf die wir uns freuen können?
Immer, natürlich. Also,
ja, ich bin gespannt.
Journalismus, das ist wirklich unser Ziel, das auszubauen. Ja, wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, diese Regierung, die wackelt gerade wirklich. Und das ist mit dem Rentenstreit und so, ja. Und dieser Skandal mit Wolfgang Maimann, der kommt dann noch dazu. Und deswegen sind natürlich aber auch die BH-Kräfte an der Stelle groß, weil es wird richtig gefährlich. Es wird gefährlich jetzt auch für Friedrich Merz selbst. Ja, das ist sehr unschön da, in was er auch reingezogen wird. Ich denke auch, er muss aufpassen. Also wenn man zu lange an jemandem wie Wolfram Weimer festhält, dann wird es auch für einen selbst irgendwann immer unangenehmer, sage ich mal zumindest. Ja. Es gibt da Verbindungen, die durchaus brisant sind. Da bin ich mal gespannt, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Regierung es überdreht hat, dass es immer schwieriger wird und dass da wirklich gerade viel in Bewegung ist und am Wackeln ist. Man wird es sehen, wie lange es noch dauert, aber ich denke, da ist wirklich jetzt was in Bewegung, auf jeden Fall. Und aber vielleicht ganz kurz zu diesem Fall Weimar, was Gerne. Du gerade so wichtig gesagt hast. Die einzige Chance, dass er damit weg davonkommt, ist die Verlangsamung dieses Skandals, des Abebbens, ja, des emotionalen Demobilisierens der Leute. Und das ist natürlich auch, was Medien machen. Ja, also die Medien berichten schon, das muss man schon sagen, aber sie verzögern es. Sie verzögern es, um diese Welle zu verhindern. Und so. Und deswegen ist es so wichtig, und deswegen sage ich auch wirklich an jeden Bürger gerichtet, bei solchen Skandalen, man muss da dranbleiben. Ich verspreche wirklich, wir werden dranbleiben. Aber egal, es ist nicht mehr eine Sache von uns. Sondern egal, ob das jetzt dein Kanal ist, deine Videos, wer auch immer, und auch die Zuschauer, die Leute, was nicht passieren darf, sind sozusagen so diese Erscheinungen des ist mir egal oder jetzt gucke ich wieder weiter, ja, sondern man muss das jetzt aushalten und durchhalten, glaube ich, einfach diese Zeit des Wartens, des Zögerns, weil unendlich verschleppen können sie es nicht. Was sie nur nicht produzieren dürfen, ist eben dieses Abebben, diese Demobilisierung in solchen Themen. Weil es ist sehr spannend, einfach auf so einer Medienebene das Ganze jetzt zu beobachten, wie das gespielt wird und wie und ob man damit durchkommt. Und das sind ja auch immer so spannende Fragen. Ja, also viele werfen uns ja vor, das sind doch die, die damals schon Frauke Brosius-Gersdorf abgeschossen haben. Aber das Frauke Brosius-Gersdorf war ein Wendepunkt. Weil damals tatsächlich trotz dann eines sehr großen linken Medienkonvoluts diese Frau nicht gewählt wurde. Ja. Und deswegen ist jetzt dieser Punkt mit Wolfram Weimar, das sind Wendepunkte in der Öffentlichkeit, auch in einer Veränderung der Öffentlichkeit. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, super, super wichtig, einfach egal wie immer an diesen Themen dran zu bleiben.
absolut nicht durch die nächste Meldung sich ablenken lassen. Und interessanterweise, und was ja auch wieder so ein Spiegelbild des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, gab es ja gestern dann in der Tagesschau tatsächlich einen Bericht über Wolfram Weimer, aber halt nicht bezüglich dem Skandal, bezüglich hier Mont Blanc und Zugspitze-Paket, sondern es ging um neu entdeckte Texte von Goethe, war es, glaube ich.
Johann Sebastian Bach, ja.
Ach, von Bach, Bach hat, also ja. Gut, no, ja, gut, in der Richtung auf jeden Fall. Und da musste ich ja wirklich schmunzeln, weil ich glaube, also auf X war überall was voll. Da kann ich auch nur sagen, Leute, geht auf X, da kriegt ihr alles schon eigentlich Stunden vorher serviert und folgt da auch gerne Max und Apollo News. Und ja, aber das sieht man mal wieder. Gab es eigentlich irgendwie Kontakte oder Anrufsversuche oder Kontaktversuche von irgendwie Kollegen von diesen Mainstream-Medien oder von ARD und ZDF?
Also von ARD und ZDF nicht, der ÖRR ist da wirklich raus. Sieht man übrigens auch nochmal einen Bruch zwischen privaten linken Medien und dem ÖRR. Also in privaten linken Medien gibt es schon Bewegung, gibt es auch durchaus Leute, die sich dafür interessieren. Gibt da schon immer überall noch Kollegen, die, glaube ich, den Herz am rechten Fleck haben, die da recherchieren. Die Frage ist immer, ne, kommt es am Ende durch? Passiert es dann wirklich? Ja. Mit welchen Ressourcen geht man auch an so einen Fall ran? Der eigentliche Vollversager hier ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der solche Sachen einfach konsequent mit einer wirklich mit einer Verlässlichkeit, mit einer Brutalität und eben auch mit einer Arroganz verfolgt, weil dahinter steht immer, das darf man eben nicht vergessen, wenn man so einen Skandal nicht berichtet, dahinter steht immer die Arroganz, ich als Journalist könnte oder hätte effektiv die Macht, darüber zu entscheiden, was meine Leser lesen dürfen und was nicht. Und das ist eine Arroganz, die als Journalist nicht geht, die eine Überhöhung unseres Berufsstandes ist, eine Arroganz der Macht sozusagen, und die einem aber auch immer auf die Füße fällt. Und das sieht man, finde ich, allen voran eben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja. Ja, der gehört reformiert, ist jetzt auch gerade Spiegeltitel, ne? Ob man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt noch reformieren kann. Ich möchte meinen 18,36 € da eigentlich nicht sehen. Ich bin für den freien Wettbewerb, dann würden wir ganz schnell sehen, wie viel tatsächlich bereit wären, ein Streaming-Portal von ARD und ZDF zu finanzieren oder doch lieber zu Netflix und Co. gehen. Wie gesagt, euch kann man auch unterstützen, wer sozusagen nicht nur Ludwig Erhards Buch Wohlstand für alle will, sondern auch Wahrheit für alle, der unterstützt dieses neue Medium. Max, wie gesagt, Chapeau, sagt der ganzen Redaktion Grüße und wer mehr wissen möchte, schaut euch die Doku an, die lohnt sich absolut und wenn ihr wieder was im Köcher habt, gerne auch vorab, können wir gerne jederzeit kommunizieren. Ich bin auf euer Feedback gespannt, wie ihr das Ganze seht mit Wolfram Weimer. Sollte er zurücktreten, wackelt jetzt die Merz-Regierung, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ich werde es lesen und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und dir natürlich, lieber Max und auch dem ganzen Apollo-Team, auch mein Dank natürlich, dass ihr das hier herausgefunden habt und recherchiert habt. Vielen Dank.
Ich danke dir für die kräftige Unterstützung. Alles
jederzeit.
Und das nächste Mal, das machen wir auf jeden Fall. Bis bald.